Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde von Walt Disney, dem erfolgreichen Unternehmer, wird erzählt, dass er so auf seinem Schreibtisch ein Aquarium hatte. Und wenn seine Besucher und Geschäftspartner ihn fragten, weshalb er gerade Fische vor sich dahinstellte, da soll er geantwortet haben: Ach, wissen Sie, es ist beruhigend, Wesen um sich zu haben, die nicht jedes Mal, wenn sie den Mund auftun, eine Lohnerhöhung fordern. Petrus kam aus dem Fischermilieu, aber als er den Mund aufmachte, da schnitt er das heikle Thema Lohn tatsächlich an. Seine Frage: Was habe ich denn davon, wenn ich dir, Jesus, nachfolge? Was ist der Lohn? Was springt für mich dabei raus am letzten Ende? Lohnt sich das? Oder ist es am Ende alles vergebliche Liebesmüh? Es ist wohl eine Frage, die auch heute immer wieder in uns steckt, vielleicht sogar noch mehr als damals. Leben wir doch in einer Zeit, die noch viel stärker von diesem Denken geprägt ist. Was habe ich denn davon? Was bringt's? Was ist der Lohn? Lohnt sich der Glaube? Was bringt mir der Glaube ein? Lohnt sich das Vertrauen in Gott, das Beten, der Besuch von Gottesdiensten, das Bemühen um ein christliches Leben? Ist all das letzten Endes all der Mühe wert? Was hab ich davon? Und das genau sind die Fragen, die Petrus stellt in unserem heutigen Predigttext. Matthäus Kapitel 19, und wir wollen uns vor Gottes Wort erheben. Da fing Petrus an und sprach zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt der Welt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Also, was ist der Lohn? Lohnt sich der Glaube? Eine spannende Frage, oder? Was bringt mir der Glaube ein? Sind das auch unsere Fragen? Vielleicht finden wir uns wieder in dem Lied, das wir uns jetzt anhören werden, gedichtet von Manfred Siebald, gesungen von Kay Gaunt. Leise, manchmal frage ich leise, lohnt mit dir die Reise eigentlich?
Frage ich leise, lohnt mir dir die Reise eigentlich?
leise, manchmal frage ich leise, lohnt mit dir die Reise eigentlich? Gebe ich für dich nicht mehr, als ich je bekomme her? Was bringt mir der Glaube ein? Das sind genau die Gedanken, die dem Petrus kommen. Und hierzu drei Gedanken heute Morgen. Erstens, für Jesus das letzte Hemd hergeben. Mit dieser Redewendung, das letzte Hemd hergeben, da lässt sich, denke ich, ganz gut zusammenfassen, was Petrus meint, wenn er sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Das Hemd, das war früher ein langes, faltiges Unterkleid, das auch als Hauskleid diente. Die Straßenkleider, die wurden also im Haus ausgezogen bis aufs Hemd. Und so wurde dieses Hemd, dieses letzte Hemd, allmählich zum Sinnbild der letzten, der äußersten Dinge, die ein Mensch besitzen und auch hergeben und verlieren kann. Und Petrus war bereit, alles herzugeben, was er hatte. Alles für Jesus. Er hat seinen Beruf aufgegeben. Damit auch seine ganze Existenzgrundlage, seine Altersvorsorge war das auch, seine Zukunft. 3 Jahre lang nun schon war er unterwegs mit diesem Jesus umhergereist. Und nun stellt sich allmählich dieses leise Fragen ein, wozu das alles? Lohnt es sich? Lohnt mit dir die Reise? Eigentlich? Gebe ich für dich nicht mehr, als ich je bekomme her? Was bringt mir mein Glaube ein? Direkt vor dieser Geschichte lesen wir in der Bibel diese Begebenheit von dem reichen Jüngling. Viele werden die kennen. Da kommt ein junger, reicher Mann zu Jesus und er fragt, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Und dann zählt er auf, was er schon alles Gutes getan hat, wie er alle Gebote hält und was für ein toller Hecht er ist. Und dann sagt Jesus zu ihm, ja, gut, prima. Dann gehe jetzt hin und verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Nee, das ging ihm jetzt aber dann doch zu weit. Also Jesus, jetzt übertreibst du bei aller Liebe so nicht. Ein bisschen an dich glauben, das ist schon okay. Ein bisschen mit dir gehen, das ist in Ordnung. Aber doch nicht so vollständig, so ganz und gar, so radikal. Das geht doch nicht. Und dann geht er traurig weg, dieser arme, reiche Mann. Und nun, genau an dieser Stelle schaltet sich Petrus ein ins Geschehen. Und er sagt, Jesus, wir haben das doch gemacht so. Wir haben alles aufgegeben. Wir sind die Ersten. Wir sind die Besten. Wir sind bereit, für dich das letzte Hemd herzugeben. Und was kriegen wir dafür? Wo bleibt der Lohn? Wir fordern Lohnerhöhung. Ich frage jetzt mal, ist das nicht eigentlich auch verständlich? Wenn wir jetzt vielleicht die Nase rümpfen und den Kopf schütteln und denken, ach, dieser Petrus schon wieder, das ist doch wirklich das Letzte, wie der sich jetzt hier verhält. Der denkt schon wieder an seinen eigenen Vorteil. Nein, da sollten wir mal ganz ehrlich sein. Ich glaube, dieses Lohndenken, das steckt doch sehr tief und oft in uns drin. Und es ist doch wirklich so, Glaube, wenn wir ihn ernst nehmen, dann ist das doch auch nicht nur Vergnügen, dann ist das doch kein Zuckerschlecken, dann ist das doch nicht nur ein Spaziergang. Ja, Glaube kostet auch etwas. Glaube kostet eine ganze Menge. Er kostet Zeit, er kostet Einsatz, Risikobereitschaft, Vertrauen in jemanden, den wir gar nicht sehen. Glaube kostet Hingabe. Glaube kostet manchmal auch unsere Freunde. Er kostet auch euch Konfis etwas. Nicht nur immer zum Konfer zu rennen, das wäre ja noch das Wenigste. Aber wenn man sich zum Beispiel in der Klasse zum Glauben an Jesus bekennt, dann kann das schon mal bedeuten, dass man dann auch ausgelacht wird, dass die anderen einen für bescheuert halten. Ich erinnere mich, als ich so in die 5. oder 6. Klasse ging in Walsrode, da hatte ich mal so ein Sweatshirt an, wo ganz groß Jesus drauf stand, irgendwie noch so ein Spruch dazu. Und ich bin da fröhlich und mutig da so in die Schule marschiert. Und dann an der Bushaltestelle, dann kamen die großen Jungs aus den höheren Klassen von dieser anderen Schule, die nebenan war. Und die fingen an, sich über mich lustig zu machen. Die fingen an, mich auszulachen und dann wurde die Stimmung immer aggressiver. Und dann kam einer von diesen, schubste mich so ein bisschen und ein anderer, der spuckte mich an. Ich war damals ja, so 11, 12 Jahre alt. Das hat mich echt getroffen. Glaube kann etwas kosten. Wenn wir ehrlich sind im Alltag, wenn wir in der Autowerkstatt nicht ohne Rechnung schwarz reparieren lassen, um die Mehrwertsteuer zu sparen, wenn wir in der Firma uns dem zuwenden, der Außenseiter ist, wenn wir mit unserem Einsatz für Kinder, auch für ungeborene Kinder, für die Familie, für die Ehe in unserer Gesellschaft gegen den Strom schwimmen, da fällt man manchmal unangenehm auf. Glaube kostet. Und in vielen Ländern kostet Glaube sogar das Leben, wo Christen verfolgt werden. Demgegenüber sind die Kosten für den Glauben hier in unserem Land doch geradezu verschwindend. Und dennoch, es ist doch verständlich zu fragen, wenn Glaube etwas kostet, was bringt es denn? Wir rechnen doch, wir haben doch in unserem Kopf den Taschenrechner. Lohnt sich das, wenn ich für meinen Glauben sogar alles hergeben möchte, das letzte Hemd hergeben? Mir sind einige Menschen vor Augen, die mit Jesus tatsächlich im Clinch liegen. Jesus, ich glaube doch an dich. Warum bekomme ich denn dann keine Arbeitsstelle? Ich bete doch schon so lange darum. Wäre das nicht ein guter Lohn? Jesus, ich glaube an dich. Warum geraten meine Kinder nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe? Warum scheitern sie in der Schule und wenden sich so ab von mir? Jesus, ich glaube an dich. Warum kommt denn mein Mann nicht zum Glauben, obwohl ich so lange dafür bete? Jesus, ich glaube an dich. Warum geschieht dann doch die Heilung nicht, nach der ich mich so sehne? Wo bleibt der Lohn? Und so ist das Zweite die Frage, was bleibt zu guter Letzt? Wenn ich das letzte Hemd hergebe für Jesus, was bleibt mir zu guter Letzt? Nun ist es wirklich überraschend, wie Jesus antwortet, denn er tut diese Frage gar nicht einfach so ab. Er weist sie nicht weg. Er sagt nicht, Mensch Petrus, was soll denn so eine Frage? Du bist doch mein Freund, da fragt man doch nicht nach Lohn. Es lohnt sich, mit mir zu gehen, das schon. Jesus weist die Frage nicht ab. Es ist dem Glauben nicht verboten, über Lohn zu reden. Im Eingangslied haben wir das gemeinsam gesungen, wie Jochen Klepper dichtet: Er will vollen Lohn mir zahlen. Gelegentlich singen wir hier das Lied Anker in der Zeit. Und da heißt es, es gibt für unsere Treue ewgen Lohn. Und Jesus sagt, wir haben es gehört, wer alles verlässt um meines Namens willen, der wird hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Und im Markus-Evangelium kommt noch deutlicher zum Ausdruck, dass es sogar einen doppelten Lohn gibt. Einen doppelten Lohn, nämlich schon in dieser Zeit hier und erst recht in der Ewigkeit. Da heißt es, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Ein doppelter Lohn, schon jetzt, hier und heute und erst recht in der Ewigkeit. Es ist also nicht nur eine Vertröstung auf das Jenseits, auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Nein, schon hier auf der Erde spricht Jesus von Lohn. Wie meint er das? Also, wenn uns durch den Glauben etwas genommen wird, und manchmal sogar die Familie, das zählt er ja hier auf, etwa in Verfolgungszeiten, da kommt etwa eine junge muslimische Mutter in einem arabischen Land zum Glauben an Jesus, und sie wird daraufhin aus ihrer Familie verstoßen. Sie muss ihre Kinder verlassen. Aber sie hat keine andere Möglichkeit, denn sie kann Jesus nicht verleugnen. Sie wird weiter in ihrem Herzen bei ihren Kindern bleiben, für sie beten und für ihren Mann. Aber sie muss sie verlassen. Und nun sagt Jesus, wenn so etwas passiert, jetzt in dieser Zeit empfängst du auch schon etwas. Du empfängst eine neue Familie. Sie findet Anschluss an eine kleine Untergrundgemeinde. Sie erlebt dort, wie die Gemeinde ihre Familie wird. Sie erlebt dort Liebe, Fürsorge, Hilfe und Trost. Schon jetzt in dieser Zeit. Und ich bin überzeugt, so etwas können auch wir hier erfahren. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus findet und sich manches verändert, er vielleicht manches hergeben muss, manches loslassen muss aus seinem alten Leben, da gibt Jesus guten Ersatz. Ich hoffe und wünsche mir, dass auch eine Gemeinde, dass auch unsere Gemeinde so etwas sein kann wie eine Familie, wo wir Freunde finden. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger und ich wünsche mir eigentlich, dass wir als Gemeinde noch viel mehr den Blick dafür haben. Wo sucht jemand einen Freund? Wo sucht jemand Anschluss? Ich bin immer wieder eigentlich sehr, sehr traurig, dass mir schon öfter gesagt wurde, da kommen Leute zu uns im Gottesdienst und dann sind sie beim Kirchcafé alleine an so einem Bistrotisch. Und da ist keiner, der mal zu ihnen hingeht und fragt, du sag mal, wo kommst du denn her? Schön, dass sie da sind. Wir freuen uns. Öfter wurde mir das schon berichtet. Da steht dann jemand eine halbe Stunde. Da können wir, glaube ich, noch lernen. Da können wir lernen, dass schon hier in dieser Zeit Menschen Familie finden in einer Gemeinde zum Beispiel. Aber den größten Lohn, den gibt es in der kommenden Welt, das ewige Leben. Und das wiegt allen Verlust hier auf der Erde bei weitem auf, hundertfach auf. Und darauf vertraue ich ganz fest, in Gottes neuer Welt. Jesus spricht hier etwas eigentümlich von der Wiedergeburt der Welt. Also es wird eine ganz neue Welt geboren, ein neuer Himmel, eine neue Erde. In dieser Welt, eine Welt ganz erfüllt vom Glanz seiner Herrlichkeit, eine Welt ohne Trauer, Tränen, Leid, Krankheit und Schmerz, ohne Mobbing, Misshandlung und Missbrauch, ohne Krieg, Verfolgung, Terror und Gewalt. Das bleibt zu guter Letzt Und wer jetzt im Glauben an Jesus Verluste hinnehmen muss, auch Unterdrückung oder gar Verfolgung, wie unsere Geschwister in diesen Ländern dort, der wird erleben, dass er bei Gott König ist. Wow, das meint Jesus mit diesem Bild, wo er sagt, ihr werdet sitzen auf 12 Thronen. Ja, an Jesus glauben, das lohnt sich. Das lohnt sich schon jetzt und erst recht in Gottes neuer Welt. Doch nun kommt Jesus noch mit einer überraschenden Wendung am Schluss. Und das ist das Dritte. Die Letzten werden die Ersten sein. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. So sagt er. Wenn ihr also schon beim Glauben an Lohn und Belohnung denkt, liebe Jünger, dann passt gut auf. Ja, ihr habt recht, es gibt Lohn für euren Glauben. Aber Gottes Tarifregelungen, die sind so ganz anders, als ihr Menschen euch das so vorstellt. Da hat die Gewerkschaft der Glaubenden nicht mitzureden. Da ist Gott der Chef und er hat ein ganz eigenes Tarifwerk sich überlegt. Ihr denkt vielleicht, wer viel leistet, der kriegt auch viel Lohn. Je frömmer, desto mehr. Leistung muss belohnt werden und auch viel Glaubensleistung muss viel und umfangreich belohnt werden. Das ist sehr menschlich gedacht. Wenn wir die Bibel lesen, merken wir, diese Rechnung geht nicht auf. Direkt nach unserer Geschichte lesen wir vom Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und da rackern welche den ganzen Tag, 12 Stunden in brütender Hitze, im Weinberg Gottes sind sie unterwegs. Und andere, die kommen erst kurz vor Schluss, 1 Stunde vor Feierabend. Und dann kommt die Auszahlung. Und der Gutsbesitzer von diesem Weinberg beginnt bei den Letzten, die zuletzt begonnen haben mit ihrer Arbeit. Die Letzten werden die Ersten sein. Und die kriegen vollen Lohn. Vollen Lohn. Das ist stark. Da ist der verlorene Sohn, der das ganze Erbe des Vaters verjubelt hat, der ihn bitterlich enttäuscht hat, der bei den Schweinen gelandet war, alles verprasst. Und der kehrt um. Und zu Hause kriegt er eine riesengroße Willkommensfete und der Vater nimmt diesen stinkenden Kerl in den Arm und sagt, du bist mein lieber Sohn. Und daneben steht der, der immer brav beim Vater geblieben ist und er steht neidisch und missgünstig daneben. Die Letzten werden die Ersten sein. Oder wir denken an Paulus. Paulus, übrigens dieser Predigttext für heute, der ist eigentlich für morgen vorgesehen. Morgen, nanu, was ist morgen? Morgen ist der altkirchliche Gedenktag der Bekehrung des Paulus. Morgen am 25. Januar denkt man daran, dass dieser Paulus umgekehrt ist. Ja, und er zählte zu den Letzten. Er sagte, ich war ein Verfolger. Ich war der Schlimmste von allen und mich ausgerechnet hat Gott gerufen und hat mich erwählt, dass ich ihm dienen darf. Die Letzten werden die Ersten sein. Warum sagt Jesus diese Worte? Jesus sagt diese Worte nicht, um irgendwelche Tarifverhandlungen zu führen, sondern er sagt sie als liebevoller Seelsorger. Er will diejenigen, die fest im Glauben stehen, die ihm engagiert und mit großem Eifer und Einsatz nachfolgen, die will er warnen. Seid bitte nicht stolz. Bildet euch nichts darauf ein. Ich freue mich, dass ihr mit mir geht, aber verachtet die anderen nicht. die noch nicht zum Glauben gefunden haben. Und er will den anderen, die noch auf der Suche sind, die noch unterwegs zum Glauben sind, denen will er Mut machen, auch wenn ihr meint, ihr seid die Letzten, auch wenn ihr euch noch weit weg fühlt von Gott. Noch ist es nicht zu spät. Wagt es doch mit dem Glauben. Fangt an, egal wie alt ihr seid. Es ist noch nicht zu spät. Ich habe euch lieb. Ich suche die letzte Reihe. Ich suche die Letzten und die Verletzten. Und uns allen sagt er, denkt doch am besten gar nicht an Lohn. Es gibt Lohn, aber die Liebe, die fragt nicht nach Lohn. Wer verliebt ist, möchte ich mal so fragen, wer verliebt ist, fragt der denn oder sagt der zu seiner Liebsten, Schatz, ich liebe dich über alles, was kriege ich denn dafür? Das passt nicht zusammen. Liebe fragt nicht nach Lohn. So werden die Letzten die Ersten sein. Amen.